Ich möchte Sie bitten, dass Sie, während Sie sich diesen Tonträger anhören, die mitgelieferte Zeichnung vor sich hinlegen, weil ich mich während des gesamten Readings auf Details dieser Zeichnung beziehen werde und weil sie dann auch nach und nach aus sich selbst heraus verständlich wird. Diese Chart besteht aus verschiedenen Elementen, zuerst einmal aus den Zentren, das sind die Dreiecke und Vierecke, und diese Zentren sind durch Kanäle miteinander verbunden. Jeder dieser Kanäle seinerseits besteht aus zwei Hälften, den Toren oder Hexagrammern, und diese Hälften sind durch Zahlen gekennzeichnet, die Sie jeweils an den Enden eines Kanals finden. Wenn Sie jetzt also nach ganz unten rechts hinschauen, dann finden Sie einen Kanal, da steht auf der einen Seite 41 und auf der anderen Seite steht 30. Und da sind jetzt gleichsam die Namen der beiden Tore oder Hälften, aus denen er besteht. Wenn in einem dieser Tore ein Planet steht, ist das entsprechend eingezeichnet, das heißt, der Kanal erscheint dann optisch halbvoll. Und wenn beide Tore, aus denen ein Kanal besteht, durch Planeten besetzt sind, dann erscheint der Kanal konsequenterweise ganz voll, und nur ein solcher voller Kanal verbindet die beiden Zentren, zwischen denen er liegt, dauerhaft, und solche Zentren sind dann definiert. Und zu erkennen ist das ganz einfach daran, definierte Zentren tragen eine Farbe, offene oder nicht definierte Zentren bleiben weiß. Was das inhaltlich bedeutet, damit werden wir uns wirklich noch sehr, sehr genau auseinandersetzen. Womit ich aber jetzt beginnen möchte, das ist die Grundbedeutung der Zentren, das heißt, wofür steht jedes einzelne Zentrum. Das unterste Zentrum ist das Wurzelzentrum, und dieses Zentrum ist ein Motor, das bedeutet so viel wie eine Kraft ohne Bewusstsein. Und man kann sich schon vorstellen, der unterste Motor ist der grundlegendste Motor, dient der Erhaltung der Existenz, also hier finden wir diese schnelle Mobilisierung von Energie für Kampf oder Flucht, den berühmten Adrenalinstoß, und damit ist dieses Zentrum im modernen Leben auch das Zentrum von Stress und Druck. Direkt oberhalb ist das Sakralzentrum, auch das ist ein Motor, auch das ist eine Kraft ohne Bewusstsein, aber jetzt handelt es sich um einen besonders wichtigen und mächtigen Motor, den Motor des Lebens, der Fruchtbarkeit, der Sexualität und der tagtäglichen Arbeitskraft. Und dieser Motor verfügt jetzt anders als das Wurzelzentrum über eine Stimme und man könnte sagen über eine Wahrheit. Wobei die Stimme dieses Zentrums eine sehr einfache, manche würden vielleicht sogar sagen primitive Stimme ist, es äußert sich in Urlauten, in Grunzen, Ächzen, Stöhnen, Knurren, Murren, so wie es kommt die Lieblingsspeise auf den Tisch und ganz unwillkürlich sagt man mmm, oder jemand macht einem einen ganz besonders ungustiösen Vorschlag und es gibt dieses wäh, so eine unmittelbare Reaktion. Und diese Reaktionen des Sakralzentrums drücken trotz ihrer Einfachheit etwas ganz Wesentliches aus, nämlich wofür bzw. auch wogegen wird eine Kraft mobilisiert. Und damit ist diese einfache Stimme trotz allem sehr bedeutsam. Links vom Sakralzentrum befindet sich das Milzzentrum und das ist jetzt ein seiner Natur nach völlig anderes Zentrum. Das hat keine Kraft, das hat keine Energie, das ist kein Motor. Gleichzeitig ist das natürlich auch eine Einschränkung. Das heißt, dieses im Jetzt-Sein, diese Zentrierung im Jetzt, ganz existenziell, ist auch die Beschränkung auf dieses Jetzt. Also Sie können zum Beispiel ganz genau wissen, was Sie jetzt essen sollen, aber Sie können nicht wissen, was das morgen sein wird. Sie können ganz genau wissen, jetzt muss ich schlafen gehen, aber Sie können nicht wissen, wann das morgen der Fall sein wird. Der Instinkt ist unser ältestes Bewusstsein, hat uns geleitet von Anfang an und ist daher auch für etwas ganz Grundlegendes zuständig, nämlich für das Überleben. Und nachdem Überleben immer nur im Jetzt stattfindet oder nicht mehr wirklich bedeutsam ist, ist dieses Zentrum übrigens als einziges in der Lage, im Jetzt zu wissen, was jetzt richtig ist. Und richtig bedeutet hier immer dem Überleben dienlich, der Gesundheit dienlich. Spiegelbildlich rechts vom Sakralzentrum befindet sich das Gefühlszentrum, der Solarplexus. Dieses Zentrum nimmt insofern eine Sonderstellung ein, als es als einziges Zentrum Motor und Wahrnehmung miteinander kombiniert. Warum? Gefühle haben eine Qualität, sie sind gut drauf oder schlecht drauf, das ist gleichsam die Wahrnehmungsseite. Gefühle haben aber eben auch eine Stärke, eine Intensität und das ist die Motorseite. Nicht? Sie können ein bisschen gut drauf sein oder ganz ausgelassen am Tisch tanzen, sie können ein bisschen traurig sein oder todtraurig. Diese Verquickung ist einer der Gründe, warum der Umgang mit dem Gefühl so schwierig ist. Das, was ich da Solarplexus nenne, ist in den letzten Jahren unter der Bezeichnung Bauchhirn recht gut erforscht worden und dabei haben sich zumindest drei überraschende Dinge herausgestellt. Erstens, dieses Bauchhirn wird nicht vom Großhirn kontrolliert, eher umgekehrt. Das heißt, 90% der Leitungsbahnen zwischen den beiden verlaufen vom Bauchhirn zum Großhirn hin. Zweitens, dieses Bauchhirn ist im wörtlichsten Sinne die größere Intelligenz. Es verfügt nämlich über mehr Nervenzellen als das Großhirn. Und drittens, es ist auch physiologisch stärker. Es schüttet mehr Neurotransmitter aus als das Großhirn. Und das beschreibt jetzt die organische Basis einer Alltagserfahrung, die wir im Grunde schon alle gemacht haben. Nämlich ein wirklich starkes Gefühl überrennt den Verstand jederzeit. Das ist aber keine Schuld, kein Versagen, kein Betriebsunfall, sondern so ist es konstruiert, so ist es organisch konstruiert. Das Denken kann das Gefühl nicht kontrollieren. Das nächste Zentrum, schräg oberhalb vom Emotionalzentrum, ist das Ego. Und das meint, wie auch alles andere, nichts Wertendes. Also Ego meint jetzt nicht böses Ego und sei nicht so egoistisch, sondern das Ego ist wieder ein normaler Motor, also eine Kraft ohne Bewusstsein. Und die spezielle Kraft des Egos ist der Wille und damit die Fähigkeit, etwas in Bezug auf ein Ziel durchziehen zu können. Und die Rücksichtslosigkeit, die dem Ego manchmal vorgeworfen wird, ist nichts anderes als die Kehrseite dieser Fähigkeit. Wenn Sie sich zum Beispiel vornehmen, jeden Tag in der Früh laufen zu gehen, dann wird es natürlich Tage geben, wo es grau und trüb und kalt ist und Sie sind müde und haben überhaupt keine Lust. Und wenn Sie es jetzt machen, dann sind Sie rücksichtslos gegen sich selbst, aber Sie erreichen Ihr Ziel. Und manchmal gibt es ja vielleicht auch Tage, wo jemand neben Ihnen sagt, geh, bleib doch bitte heute da. Und wenn Sie es jetzt durchziehen, dann erreichen Sie Ihr Ziel, sind aber rücksichtslos gegenüber dem anderen. Man kann gleichsam Ziele nicht erreichen, wenn man auf alles Rücksicht nimmt. Das schräggestellte Viereck gleich neben dem Ego steht für das Selbst und auch das ist nicht wertend gemeint. Also Selbst bedeutet jetzt nicht der göttliche Funken oder der göttliche Kern oder das Beste an ihnen, sondern das Selbst im Human Design meint eine Führung in einem ganz nüchternen, wörtlichen Sinn. Das Selbst bestimmt, wann sie wo sind. Und das ist ein wirklich neues Konzept, bei dem ich daher auch ein bisschen bleibe, um es genauer auszuführen. Wenn Sie auf die Ränder des Blattes schauen, dann finden Sie dort zwei Listen. Über der einen steht in roter Schrift Design und drunter steht eine rote Zahlenkolonne, auf der anderen Seite steht in schwarzer Schrift Persönlichkeit und drunter steht eine schwarze Zahlenkolonne. Die rote Seite listet Ihre unbewussten Eigenschaften auf, und das entspricht in dem Beispiel, das ich jetzt bringe, damit man sich unter dem Selbst was vorstellen kann, dem Fahrzeug, das Sie bekommen haben. Die schwarze Seite listet Ihre bewussten Eigenschaften auf. Und das heißt oder bedeutet, hier sehen wir, wofür Sie sich halten. Weil Sie können sich nicht für mehr halten, als Ihnen bewusst zugänglich ist. Und diese Seite entspricht in meinem Beispiel dem Fahrgast. Jetzt gibt es also ein Fahrzeug und einen Fahrgast. Was jetzt noch fehlt, ist die Fahrerin. Und diese Fahrerin ist das Selbst. Und es ist eine der größeren Ironien des Menschseins, dass auch diese Fahrerin kein Bewusstsein hat und kein Bewusstsein ist. Und das bedeutet für praktische Zwecke, wenn Sie mit Ihrer Fahrerin streiten, wohin die Reise geht, ist das völlig sinnlos, die kann sie nicht mal hören. Also das Bild dazu wäre eines von diesen alten englischen Taxis. Die haben eine Trennscheibe zwischen Fahrer und Fahrgast Und in unserem Fall ist diese Trennscheibe vollkommen undurchdringlich. Und Sie als Fahrgast dürfen jetzt da hinten machen, was Sie wollen. Sie können lachen, weinen, schreien, toben, sich ausrasten, es ist Ihnen nichts versagt, es ist Ihnen nichts unmöglich, aber nichts von alledem wird je einen Einfluss auf die Richtung haben. Und darum lautet die erste dringende Aufforderung an Sie als Fahrgast: Bitte entspannen Sie sich. Entspannen Sie sich, lehnen Sie zurück und genießen Sie die Aussicht, so gut es geht. Die Fahrerin fährt und nicht Sie, und Sie können sich's daher ums gleiche Geld auch bequem machen. Es kostet überhaupt nicht mehr, wenn Sie sich entspannen und die Aussicht genießen. Warum ist das so wichtig, wann wir wo sind? Weil niemand eine Insel ist. Wann immer zwei Menschen einander räumlich nahe sind, durchdringen sich die Designs wechselseitig. Also Sie bekommen Eigenschaften vom anderen rein, der andere bekommt Eigenschaften von innen rein. Diesen Vorgang nennen wir Konditionierung, und auch das ist nicht wertend zu hören, weil Konditionierung sich in einem Fall durchaus segensreich, in einem anderen aber auch ganz furchtbar auswirken kann. Außerdem ist Konditionierung nicht gleich Manipulation, also es hängt nicht ab von Absicht oder Ziel, und es setzt auch nicht voraus, dass Sie jemanden kennen oder mögen, oder nur ein Wort miteinander wechseln. Konditionierung ist ein mechanischer Vorgang aufgrund räumlicher Nähe. Also Sie werden auch dann konditioniert, wenn Sie einkaufen gehen und im Supermarkt ein paar Minuten bei der Kasse warten müssen. Sie werden auch dann konditioniert, wenn Sie Anführungszeichen allein Anführungszeichen in ein gut besuchtes Kino gehen. Es gibt keine Möglichkeit, das zu verhindern. Also Sie können keinen Schutzanzug anziehen, es gibt keine Abgrenzung dagegen. Und selbst wenn Sie sagen würden, mir reicht's, ich lasse mich nie mehr konditionieren, ich gehe auf die einsame Insel, wäre das auch sinnlos, weil dort würden Sie noch immer konditioniert durch die Transite, das sind die augenblicklichen Stände der Planeten, die ebenfalls unsere Chart verändern. Also auch Konditionierung ist kein Betriebsunfall und schon gar keine Ausnahme, wir sind designed, konditioniert zu werden, aber es macht einen gewaltigen Unterschied, wenn Sie verstehen, wo das der Fall ist und wo nicht. Und das ist einer der Hauptpunkte, die diese Analyse leisten wird. Jetzt sind natürlich nicht alle Konditionierungen gleich gewichtig. Wenn Sie ein paar Minuten im Supermarkt warten oder auch zwei Stunden im Kino sitzen, wird das im Regelfall zu flüchtig, zu vorübergehend sein, um einen wesentlichen Einfluss auf Ihr Leben auszuüben. Andererseits haben wir alle natürlich auch Langzeitkonditionierungen im Leben, beginnend mit den Eltern, Geschwister, falls sie welche hatten, später dann Partner, vielleicht Kinder, Arbeitskolleginnen und Kollegen. Also auf alle Fälle gibt es einige Menschen, mit denen man im Lauf der Jahre und Jahrzehnte tausende von Stunden gemeinsam im selben Raum verbringt und dadurch durch die Anwesenheit des anderen jedenfalls mitbestimmt wird, wer sie selbst wirklich sind. Und damit schließt sich der Kreis zum Selbst. Das Selbst bestimmt, wann sie wo sind. Wann sie wo sind, bestimmt, wer sie konditioniert. Und wer sie konditioniert, bestimmt zumindest mit, wer sie zu einem gegebenen Zeitpunkt insgesamt sind. Das Zentrum oberhalb des Selbst ist das Kehlzentrum. Und das Kehlzentrum kann man sich vorstellen wie das eigentlich zentrale Zentrum, es ist gleichsam das Rom in der Chart, dort streben alle anderen Zentren hin. Und der Grund dafür besteht darin, dass dieses Kehlzentrum das eine und einzige Zentrum ist, über das etwas in die Welt gebracht werden kann, sei es als Handeln oder als Kommunikation. Und wenn ich jetzt sage Handeln, dann meine ich nicht irgendetwas tun, sondern Handeln, das Resultate hat in der wirklichen Welt, also etwas manifestieren, etwas hervorbringen. Wir alle wollen das, und gleichsam auch jedes einzelne Zentrum will es, insbesondere die Motorzentren, und so kann man sich wirklich vorstellen, alle Zentren streben zu dieser Kehle hin. Und wenn die Kehle definiert ist, so wie in Ihrem Fall, dann gibt es also zumindest einen festgelegten Weg, über den Sie die Welt erreichen und damit ist ein bestimmtes Element von Unabhängigkeit da. Und darüber hinaus bedeutet natürlich eine definierte Kehle immer, dass eine bestimmte Eigenschaft, die sie haben, im Außen in der Welt sichtbar wird. Das heißt, das, was zur Kehle verbunden ist, zeigt uns jetzt auch gleichzeitig, was die anderen, das Außen, die Welt, als erstes von innen sehen können. Die beiden obersten Zentren beschreiben das mentale Feld. Das heißt, sie zeigen, ob eine bestimmte Art des Denkens oder Sprechens festgelegt ist und wenn ja, welche. Und wenn wir die beiden ein bisschen differenzieren, das oberste Zentrum, die Krone, ist das Zentrum von mentalem Druck und Inspiration. Und das untere, das Ajna, das näher bei der Kehle ist, ist das eigentliche mentale Bewusstseinsfeld. Das heißt, wenn wir umgangssprachlich sagen, ich überlege, ich denke nach, ich grüble, ich vergleiche, das findet alles in diesem Ajna statt. Bei der Besprechung des Selbst habe ich das Thema bewusst-unbewusst gestreift. Da möchte ich jetzt nochmal darauf zurückkommen, weil es ziemlich schwierig ist, sich unbewusste Qualitäten vorzustellen und auch weil der Begriff des Unbewussten, wie wir ihn verwenden, wesentlich radikaler ist als der umgangssprachliche oder auch der psychoanalytische Begriff des Unbewussten. Stellen Sie sich bitte diese Chart für einen Augenblick als ein reales Straßennetz vor. Und daneben ist ein Hügel, auf dem stehen Sie drauf und beobachten, was vor sich geht. Dann sind die schwarzen Tore und Kanäle die normalen Straßen. Und was immer sich dort ereignet, ist Ihrer Beobachtung zugänglich. Die roten Tore und Kanäle sind Tunnels, die unterirdisch verlaufen. Das heißt erstens, man kann nie reinschauen, man sieht nie, was dort vor sich geht. Zweitens, man weiß eigentlich gar nicht, dass dieser Tunnel existiert, man kann ihn nicht sehen. Das Einzige, was man sehen kann, ist, dass von Zeit zu Zeit etwas aus dem Tunnel aufgetaucht ist. Und das ist natürlich etwas Charakteristisches, weil ja auch unbewusste Eigenschaften eben Eigenschaften sind, die sich charakteristisch auswirken. Also aus dem einen Tunnel kommt gleichsam immer ein roter Lastwagen, aus dem anderen Tunnel kommt immer ein blauer Kombi. Und auch wenn Sie jetzt nicht verstehen, dass Sie gleichsam selbst die Quelle dessen sind, fällt Ihnen natürlich im Laufe der Zeit auf, in meinem Leben gibt es immer wieder rote Lastwagen oder auch blaue Kombis. Das sind also zum Beispiel Eigenschaften, die Ihnen Freunde zuschreiben und Sie selbst denken sich, wovon reden die eigentlich, das bin ich doch gar nicht. Aber wenn sich das über Jahre, gegebenenfalls Jahrzehnte hinweg ereignet, dann kommt irgendwann mal der Punkt, wo man zu akzeptieren beginnt, dass man seltsamerweise so wirkt, obwohl es natürlich Unsinn ist. Oder auch Situationen, charakteristische Situationen, in denen man sich immer wieder findet, obwohl man sie nicht haben will. Also wo die Persönlichkeit, die bewusste Seite sagt, warum um Himmels Willen passiert mir das immer wieder, das ist das Letzte, was ich haben will. Aber immer wieder passiert mir das. Weil eben auch die unbewusste Seite Genetik ist, damit Festlegung und sich wie gesagt charakteristisch auswirkt. Aber wir entwickeln nie ein Gefühl von Ich dazu. Das ist eine ganz wichtige Polarität, die alles Menschliche durchzieht. Wir wenden uns aber jetzt einer anderen zu, die von ähnlicher Bedeutung ist, nämlich der Polarität zwischen den definierten und den offenen Zentren. Sie erinnern sich, definierte Zentren tragen eine Farbe, offene Zentren bleiben weiß. Und inhaltlich bedeutet das, dort wo sie definiert sind, sind sie auf zumindest eine Eigenschaft festgelegt, und die haben Sie immer und unter allen Umständen zur Verfügung. Mit anderen Worten, dort werden Sie nicht konditioniert. Diese Eigenschaft kann man Ihnen nicht abgewöhnen und nicht austreiben, Sie sich selbst übrigens auch nicht. Dort lernen wir den Umgang mit uns und hoffentlich uns zu mögen. Das heißt, das ist das Verlässliche, das Berechenbare und damit der feste Grund und Boden, auf dem wir das Haus unseres Lebens erbauen können und sollen. Und weil alles seinen Preis hat, gibt es auch hier einen, und das ist keine Vielfalt. Wo sie definiert sind, sind sie, wer sie sind, Punkt, Schluss, da kommt nicht viel dazu. Wo sie offen sind, ist es genau umgekehrt, dort ist eben alles offen, nichts festgelegt, und dort in den offenen Zentren werden sie konditioniert und sind daher eher der Spiegel ihrer Umgebung. Und nachdem man natürlich nie wissen kann, wer einen morgen konditionieren wird, kann man auch nicht wissen, wer man im offenen Zentrum morgen sein wird. Das heißt, dort ist die Vielfalt, dort ist die Abwechslung, dort ist dass die plötzliche Veränderung und damit natürlich auch die Frage und die Faszination. Und daher beginnen wir uns ironischerweise dort auf die Suche nach uns selbst zu machen, wo wir uns nie finden können, nämlich in diesen offenen Zentren. Und es ist eine der großen Quellen menschlichen Leids. Entweder dem offenen Zentrum Autorität zu geben, das heißt dort Entscheidungen zu treffen, oder den Versuch zu machen, im offenen Zentrum eine bestimmte Eigenschaft auf Dauer aufrechtzuerhalten, die doch letztlich nichts anderes ist als ein Besuch auf der Durchreise. Was bedeutet das in Ihrem ganz konkreten Fall? Sie haben eine ganz ungewöhnliche Körpergrafik, und zwar deswegen, weil es sehr selten ist, dass Menschen so stark definiert sind wie Sie. Das bedeutet natürlich, dass es hier einen sehr hohen Grad an Festlegung gibt, einen sehr hohen Grad an Identität, an Unverrückbaren, und dass Sie damit, pauschal gesagt, nicht unbedingt feinfühlig sind. Sie spüren sich selbst, aber Sie spüren nicht den anderen. Wir werden das dann im Detail uns anschauen, wie das gemeint ist. Aber ganz allgemein muss man sagen, Sie sind wirklich hier, sich selbst zu leben, auf eine ganz festgelegte, definierte Weise, haben aber der Welt gegenüber letztlich sehr wenig Offenheit. Und das gilt auch in jenen Bereichen, die Interaktion mit dieser Welt einschließen. Also auch im Bereich von Freundschaft, Liebe, Beziehung, ist es so, dass Sie in erster Linie Ihre Erfahrung mit sich selbst in diesen Auseinandersetzungen oder Prozessen machen, aber nur einen sehr schmalen Zugang zum anderen haben. Wir haben ein einziges offenes Zentrum, und wann immer nur ein Zentrum offen ist, liegt auf diesem ein unvorstellbar starker Druck. Es ist so, als würden sich alle Fragen des Lebens konzentrieren oder fokussieren in diesem einen offenen Thema, und das ist bei Ihnen das Kopf- oder Kronenzentrum, und das ist also die Frage nach der Inspiration, das ist die Frage überhaupt oder die Fragen im Leben und daher auch das Thema des Nachdenkens. Die offene Krone sagt uns, Sie sind eigentlich nicht da, um Fragen zu beantworten. Sie haben alle Antworten, die man bekommen kann, eigentlich in sich selbst erhalten. Aber die Offenheit der Krone bedeutet, dass Fragen jederzeit von außen an Sie herangetragen werden können. Und dann stellt sich eben genau die Frage, werden Sie mit diesen Fragen identifizieren, werden Sie sich zu eigen machen oder nicht? Nun, wenn Sie zum Beispiel ins Kaffeehaus gehen und dort einen Kaffee trinken, und am Nebentisch sitzt jemand mit einem definierten Kronenzentrum, dann ist das jemand, der hat Fragen im Leben. Und solange Sie sich in der Nähe, in der räumlichen Nähe dieses Menschen befinden, übertragen sich jetzt gleichsam diese Fragen auf Sie. Die haben natürlich nichts damit zu tun, wer Sie sind. Es sind die Fragen des anderen. Aber dort und nur dort sind Sie aufnahmefähig, und es besteht dann die Möglichkeit, dass Sie sich eben diese Fragen zu eigen machen. Und es kann auf der einen Seite eine willkommene Inspiration sein. Es ist ja nichts Schlechtes, mal über etwas nachzudenken. Aber es wird dann problematisch, wenn es beginnt, Ihr Leben zu beeinflussen. Wenn also dieser Besuch im Kaffeehaus dazu führt, dass Sie über irgendetwas nachdenken, wunderbar, dann war es die Ergänzung, die Vervollständigung der Lebensthemen, die Sie auf diese Art und Weise aufgenommen haben. Wenn Sie jetzt aber 5 Jahre sparen, um im 6. Jahr nach Südamerika zu gehen und das Rätsel der Maya zu lösen, dann ist irgendetwas schiefgegangen, weil die Frage nach dem Rätsel der Maya war nicht Ihre. Und wenn diese Frage beginnen würde, Ihr Leben zu bestimmen, das heißt letztlich, wenn Sie einen wesentlichen Aufwand treiben, um diese Frage zu beantworten, dann werden Sie von außen gesteuert, und leben nicht mehr Ihr eigenes Leben, sondern eigentlich das Leben eines anderen, indem Sie versuchen, dessen Fragen zu beantworten. Damit bedeutet die offene Krone natürlich auch so etwas wie eine Art von Neugier, eine ganz große Neugier, eine Suche nach den richtigen Fragen und eine Suche nach den Inspirationen. Und es ist damit natürlich auch der eine Bereich, wo die Welt noch rein kann, der Bereich, der dafür sorgt, dass sie nicht vollständig in sich selbst abgeschlossen sind. Aber es geht eben um diese feine Demarkationslinie. Dort, wo es beginnt, ihr Leben zu steuern, ist es Konditionierung, die ihnen schadet, weil es sie ablenkt von sich selbst. Dort, wo sie es aufnehmen, sich inspirieren lassen, sich anregen lassen, ist es eine sinnvolle und auch wertvolle Ergänzung dessen, wer sie sind. Womit wir beim zweiten, ungleich größeren Bereich werden, wer sind sie? Sie haben so viel definiert, dass das Kernthema in ihnen lautet, wie ist die innere Hierarchie? Das heißt, nach welchen Stimmen oder nach welchem Bewusstsein sollen sie sich im Leben orientieren? Nach welchen Kriterien sollen sie ihre Entscheidungen treffen? Und da gibt es Gott sei Dank trotz diesem Überangebot an Möglichkeiten eine ganz klare Hierarchie. Ihre innere Autorität ist das Emotionalzentrum, sie sind ein emotionaler Mensch und es ist für sie absolut richtig, sich nach den Gefühlen zu richten, sich an den Gefühlen zu orientieren. Aber werden Sie wahrscheinlich sagen, das habe ich oft genug getan und am nächsten Tag hat es mir leid getan. Oder am nächsten Tag konnte ich es gar nicht mehr verstehen, warum ich mich am Vortag so verhalten habe. Wenn man emotional definiert ist, bewegt man sich ein Leben lang auf einer Welle. Die Welle geht rauf und runter, stellen Sie sich bitte als Bild eine Sinuswelle vor, und schwankt also zwischen gut drauf sein und schlecht drauf sein, zwischen Hoffnung und Schmerz. Der heikle Punkt besteht darin, dass die Stimmung, in der Sie sich gerade befinden, der emotionale Zustand, in dem Sie sich gerade befinden, Ihre gesamte Wahrnehmung färbt. Es wird also immer Tage geben, da wachen Sie auf, die Sonne scheint, die Vöglein singen und Sie sind gut drauf. Und es wird immer Tage geben, da wachen Sie auf und alles ist grau und trüb und furchtbar. Aber wenn man Ihnen am ersten Tag, an dem Tag, an dem die Sonne scheint, einen Vertrag vorlegt, dann werden Sie diesen Vertrag durch die rosa Brille betrachten. Er erscheint Ihnen günstiger, als er ist. Sie sind optimistisch und beachten nicht das Kleingedruckte und sind bereit, leichtfertig zu unterschreiben. Wenn Sie drei Tage später den gleichen Vertrag nochmals zur Hand nehmen, trifft Sie fast der Schlag, wie konnte ich das übersehen, und heute erscheint Ihnen der Vertrag sogar schlechter, als er ist. Und das führt uns zum wichtigsten Satz für emotionale Menschen. Es gibt hier keine Wahrheit im Jetzt, sondern später. Und das wiederum führt zum wichtigsten praktischen Satz. Ich mache es nicht gleich, ich entscheide oder handle nicht gleich, sondern ich schlafe nochmal drüber. Der Grund dafür ist, dass dieses Bild der Sinuswelle nicht nur das Auf und Ab in der Gefühlsqualität beschreibt, heute gut drauf, morgen schlecht drauf, sondern auch das Auf und Ab in der Gefühlsintensität, in der Stärke des Gefühls. Und wann sind denn Gefühle am stärksten? An den Extrempunkten der Welle. Ich nenne sie den Punkt der Seligkeit und den Punkt der Verzweiflung. Und wie Sie ganz genau wissen, an diesen Punkten ist der Durchblick null. In der Seligkeit sehen Sie nur die Seligkeit, in der Verzweiflung sehen Sie nur die Verzweiflung. Aber dann und gerade dann ist die Kraft am stärksten und die Kraft drängt zum Handeln oder zum Entscheiden. Das heißt, wenn wir gleichsam diesen Mechanismus naiv mit uns umgehen lassen, treffen wir die Entscheidungen zum falschestmöglichen Zeitpunkt, wenn zwar die meiste Kraft zur Verfügung steht, aber die Wahrnehmung am verzerrtesten ist. Und wenn Sie jetzt nur einmal drüber schlafen, haben Sie am nächsten Tag noch nicht Klarheit. Aber dieser Extrempunkt ist vorübergegangen, die Welle wandert weiter, die bleibt nicht stehen. Also wenn Sie bildlich gesprochen heute Abend bereit wären, alles aufzugeben, um nach Chile auszuwandern, dann mag Ihnen das morgen noch immer eine sehr attraktive Möglichkeit sein, aber es ist eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Und jetzt kann der eigentliche Vorgang emotionaler Klärung überhaupt erst beginnen. Der kann natürlich ganz verschieden lange dauern, so wie wir auch verschieden schwierige Fragen im Leben haben und so wie wir ja auch beim Verdauen, wir sind ja hier im Bauchhirn, beim Verdauen Speisen haben, die wir schnell verdauen und andere liegen uns länger im Magen. Aber es gibt zwei wichtige Hinweise, die Ihnen sagen, wenn Sie mit dieser emotionalen Klärung durch sind. Das eine ist, wenn Sie vor einer Entscheidung nicht mehr nervös sind. Nervosität ist eine Funktion des Solarplexus und hat eigentlich die Aufgabe zu sagen, Stopp, Vorsicht, wir sind noch nicht so weit. Das zweite Zeichen ist, wenn sich Ihr Urteil oder Ihre Entscheidung nicht mehr durch die Welle ändert. Also wenn Sie heute Morgen aufwachen und sagen, ich habe einen furchtbaren Job, das sagt noch gar nichts, vielleicht sind Sie heute nur schlecht drauf. Aber wenn Sie über längere Zeit immer zum gleichen Urteil kommen, selbst an den Tagen, wo die Sonne scheint und die Vöglein singen, dann ist das eine wesentliche Information, dann wird es richtig sein, dem zu folgen. Was haben Sie von dem ganzen Aufwand? Das ist mühsam. Sie sind ziemlich sicher nicht geduldig. Emotionale Menschen wollen gerade in der Welle entscheiden, weil die Kraft so stark ist. Ich sage Ihnen, Sie sollen geduldig sein, Sie sollen warten, Sie sollen Ihre Gefühle beobachten. Was haben Sie davon? Inneren Frieden. Frieden mit sich selbst. Es ist keine Garantie, dass alles klappen wird. Es ist keine Garantie, dass alles gut gehen wird. Aber die Frage ist, wie geht's Ihnen mit sich selbst, wenn etwas nicht geklappt hat? Und wenn Sie in der beschriebenen Weise aus der emotionalen Autorität heraus handeln oder entscheiden und es geht was schief, dann können Sie wirklich sagen, schade, dass es nicht geklappt hat, aber es war richtig, das zu tun und in der gleichen Situation würde ich es wieder tun. Und dann sind Sie gleichsam frei für die nächste Entscheidung. Was man ebenfalls wissen muss, wenn man emotional definiert ist. Überall, wo Sie definiert sind, sind Sie natürlich Senderin. Das heißt mal ganz allgemein gesprochen in Ihrem Fall, die Welt begegnet Ihnen natürlich immer als Spiegel. Praktisch jeder Mensch, mit dem Sie zu tun haben, hat mehrere Zentren offen, die Sie definiert haben und spiegelt Ihnen in diesen offenen Zentren, wer Sie gerade sind. Und besonders eindrucksvoll ist das natürlich beim Gefühl. Wenn Sie gut drauf sind, treffen Sie auf eine freundliche, hilfsbereite und entgegenkommende Welt. Wenn Sie schlecht drauf sind, auf eine missmutige, unverschämte, nichts als Schwierigkeiten machende Welt. Und das heißt, für praktische Zwecke, wenn Sie bemerken, dass Sie nicht gut drauf sind, versuchen Sie nichts zu erzwingen, das ist sinnlos. Es wird nur alles schlimmer dadurch. Sondern im Gegenteil, gönnen Sie sich eine Auszeit, nehmen Sie sich raus. Oft genügt eine kleine Unterbrechung, die Welle wandert ja weiter und nach 15 oder 20 Minuten befinden Sie sich wieder in einem durchschnittlichen, quasi neutralen emotionalen Zustand, in dem Sie auch wieder auf eine neutrale Welt treffen. Das nächste ganz entscheidende Zentrum ist das Sakralzentrum. Das definierte Sakralzentrum bedeutet erstens, Ihre Identität als Frau ist festgelegt. Sie sind also eine ganz bestimmte Frau, das ändert sich nicht, zum Beispiel in verschiedenen Beziehungen. Und zweitens natürlich, diese tagtägliche Arbeits- und Schaffenskraft steht konsistent zur Verfügung. Sie sind eine Arbeitsbiene, Sie können und sollen und dürfen sich anstrengen. Und es ist, wenn Sie etwas erreichen wollen gleichsam im Leben und Sie sagen, ich arbeite länger, ich arbeite härter, ich arbeite mehr, dann kann das funktionieren. Wir werden dann später untersuchen, wie es sicher funktioniert. Ganz besonders wichtig, diese sakrale Stimme, von der wir schon ganz zu Beginn gesprochen haben, ist eine wesentliche. Es ist die Stimme Ihrer wichtigsten, weil konsistentesten Kraft. Leider nehmen wir diese Stimme aber oft nicht wahr oder nicht ernst genug. Und dann passiert typischerweise Folgendes. Jemand fragt Sie, gehst du heute mit mir ins Kino? Und die sakrale Reaktion ist eindeutig, heißt so viel wie, das interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Dann wird das aber nicht gehört oder nicht respektiert. Und was dann typischerweise beginnt, ist eine mentale Diskussion. Warum denn nicht? Jetzt haben wir doch schon vor 2 Wochen darüber gesprochen, dass wir wieder mal ins Kino gehen möchten. Jetzt ist dieser neue Film angelaufen, der so gut sein soll. Und heute hätten wir beide Zeit. Und weil sie höchstwahrscheinlich, wie die Mehrzahl der Menschen, dem Denken Autorität geben, lassen sie sich überzeugen. Alle vorgebrachten Argumente können stimmen. Und dann gehen sie halt ins Kino. Weil das ist die Gefahr dabei, wenn sie tun, was sie denken, dass sie sollten, dann fehlt ihnen die Kraft und damit die Lebendigkeit des Sakralzentrums. Das heißt also, der Respekt vor dieser sakralen Stimme wird darüber entscheiden, ob sie ein kraftvolles oder ein kraftloses Leben führen. Und sie sind offensichtlich im höchsten Maße designt, ein kraftvolles Leben zu führen. Sie haben alle 4 Motoren definiert. Aber der entscheidende Punkt ist, ob sie dieses Sakralzentrum respektieren, trotz seiner einfachen Sprache. Die definierte Milz bedeutet, erstens mal, sie fühlen sich wohl in ihrer Haut, auch wenn sie alleine sind. Natürlich ein wesentliches Element von Unabhängigkeit. Die definierte Milz bedeutet natürlich auch, da ist ein bestimmter Instinkt festgelegt, aber trotzdem, und das muss ich betonen, sind sie kein Instinktmensch, das heißt, sie dürfen niemals spontan sein. Weil die Milz ist kein Motor, das Emotionalzentrum aber schon. Das heißt, diese wuchtige Welle des Gefühls, der Gefühlsrausch, kann den Instinkt jederzeit überlagern und dann dazu führen, dass sie gleichsam, wenn sie mit der Welle gehen, wieder besseres Wissen handeln. Und daher geht's bei allem, wo es möglich ist, darum, nochmal drüber zu schlafen. Und dann gibt's natürlich eine große Zahl alltäglicher Entscheidungen, bei denen sie einfach nicht sagen können, ich schlafe nochmal drüber. Auf die Frage, gehst du heute mit mir ins Kino, können sie nicht sagen, ich schlafe nochmal drüber. Und dann gilt gleichsam diese sakrale Reaktion, weil wenn sie nun emotional gefärbt wäre, was sollte man tun? Das kann man nicht verhindern. Und wenn sie heute nicht ins Kino gehen wollen, weil sie schlecht drauf sind, dann ist es auch richtig für sie. Aber gleichzeitig ist auch klar, dass in vielen alltäglichen Entscheidungen, Essen, Trinken, Schlafen gehen, all diese Dinge, wird ihnen natürlich die definierte Milz immer wieder von Vorteil sein, weil sie gleichsam dafür sorgt, dass sie eher gesunde Entscheidungen treffen, außer, wie gesagt, es ist ein Zustand starker Emotionalität vorhanden. Das definierte Wurzelzentrum bedeutet, sie haben ihren Druck und Stress im Leben, aber das ist wenigstens ihr eigener und daher sind sie dem auch grundsätzlich gewachsen. Gleichzeitig sind sie natürlich nicht sensibel auf Druck von außen, man kann ihnen gleichsam keinen Druck machen. Umgekehrt aber schon, sie können anderen Druck machen, sie können anderen Beine machen, sie können andere unter Stress setzen. Und das auch völlig unabsichtlich, bitte beachten Sie das. Ich meine jetzt nicht nur Situationen, wo man ganz gezielt Druck ausübt, um zum Beispiel etwas zu erreichen, sondern wenn Sie Stress haben, wird sich das zum Teil auf Ihre Umgebung übertragen, so ähnlich wie der emotionale Zustand. Also auch hier finden Sie natürlich wieder dieses Spiegelprinzip. Wenn Sie Stress haben, fällt Ihnen auf, dass Ihre Umgebung ganz hektisch ist. Das ist aber nicht Ihre Umgebung, das sind Sie als Senderin, zurückgespiegelt von der Welt. Das definierte Ego bedeutet, ja, die Willenskraft ist vorhanden, damit können und dürfen sie sich Ziele setzen, sie haben die Kraft, die notwendig ist, um ein Ziel verfolgen und letztlich auch erreichen zu können. Damit hat man im Allgemeinen kein Problem, weil es dem kollektiven Anspruch entspricht. Das ist so eine allgemeine Annahme, so müsste man sein, willensstark, zielorientiert, was durchziehen können. Das ist natürlich bei der Mehrzahl der Menschen nicht der Fall, aber bei Ihnen schon, daher haben Sie hier natürlich kein Problem. Allerdings heißt es trotzdem nicht, dass alle anderen das schätzen oder gutheißen werden. Also vielleicht sagt ja mal jemand zu Ihnen, sei nicht so egoistisch oder schau nicht immer nur auf dich oder sprich nicht immer nur über dich. Und wenn Sie sowas hören, das müssen Sie wirklich zurückweisen. Sie sind designed, auch eine Egoistin zu sein. Das ist schließlich der Motor der Durchsetzung in der materiellen Welt. Und Menschen, denen das zu viel ist, Menschen, die das nicht aushalten können, sind für sie nicht die Richtigen. Es gibt genug Menschen, die auch ein starkes Ego haben und die dann kein Problem damit haben, mit jemandem zusammen zu sein oder auf irgendeine Art und Weise verbunden zu sein, der auch so ist. Das heißt, je klarer sie auch zu diesem Teil von sich selbst stehen, umso klarer werden sie dann auch Menschen in ihrem Leben haben, denen das nichts macht, die damit umgehen können, die das vielleicht sogar toll finden. Wenn sie sich bemühen, sich zu verbiegen, um die, sozusagen, lass den anderen den Vortritt und sei nicht so egoistisch, etwas in diese Richtung zu leben, dann ziehen sie ja paradoxerweise auch noch die falschen Menschen in ihr Leben. Diejenigen, die ihnen versuchen, einzureden, sie sollten anders sein, als sie sind. Und wenn das bei jemandem undenkbar ist, schauen Sie das Bild selbst an, dann bei Ihnen. Sie sind in einem so hohen Maß festgelegt, dass Sie im Grunde sagen müssen, ihr nehmt mich genau wie ich bin, oder ihr sucht euch jemanden anderen. Vom definierten Selbst merken Sie ironischerweise nicht viel. Niemand hat ja einen Zugang zu seinem Fahrer oder seiner Fahrerin. Die Definition bedeutet natürlich, Sie haben gleichsam Ihre Richtung im Leben, und die wird von außen nicht mehr beeinflusst. Also egal, mit wem Sie zusammen sind oder nicht, Ihre Richtung im Leben wird nicht beeinflusst, so wie ja auch vieles andere letztlich nicht beeinflussbar ist, von außen bei Ihnen. Aber Sie selbst können das nicht wirklich wahrnehmen, außer an der Auswirkung, das heißt, welche Richtung hat denn Ihr Leben? Und welche Richtung das genau ist, das sehen wir uns dann später auf Kanalebene an. Das definierte Kehlzentrum bedeutet, Sie haben einen Weg, die Welt zu erreichen, und in diesem Sinne, also einen festgelegten Weg, wie Sie erscheinen in der Welt, wie Sie auf sich aufmerksam machen in der Welt. Allerdings bedeutet es nicht, dass es immer gut funktioniert, wenn Sie diesen Weg beschreiten. Das heißt, es wird darum gehen, im nächsten Abschnitt herauszufinden, wie Sie die Fülle der Möglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung steht, so nach außen bringen, dass auch Sie wirklich etwas davon haben. Und schließlich das definierte Ajna, der definierte Verstand, bedeutet natürlich, Ihr Denken ist festgelegt und damit konsistent, insbesondere bei Ihnen die Kommunikation. Das wird sich also nicht ändern, auch das ist Teil Ihrer Identität. Aber, und das ist sehr wichtig, trotzdem ist der Verstand keine innere Autorität. Der Verstand ist nicht in der Lage, Ihr Leben zu leiten. Gerade der definierte Verstand durch seine Konsistenz und Verlässlichkeit neigt aber gleichsam zur Annahme, er müsse der Chef bzw. die Chefin sein. Warum kann der Verstand nicht innere Autorität sein? Weil er etwas kann, was kein anderes Zentrum kann, nämlich etwas von allen Seiten betrachten. Der Verstand ist der große Erforscher. Und gerade diese Fähigkeit, etwas von allen Seiten betrachten zu können, verhindert aber Gewissheit. Es zeigt Möglichkeiten, aber es verhindert Gewissheit. Der Versuch, eine mentale Entscheidung zu treffen, ist letztlich immer das Erstellen von zwei Listen. Auf der einen Liste stehen die Pro, auf der anderen die Kontraargumente. Also nehmen wir ein einfaches Beispiel. Sie stehen vor der Frage, ob Sie Ihren nächsten Urlaub in Frankreich verbringen sollen. Wenn Sie das mental entscheiden möchten, dann schauen Sie sich jetzt Prospekte an, vergleichen Flugpreise und all diese Dinge. Und dann kommt eine Liste mit Pro-Argumenten raus, warum Sie nach Frankreich fahren sollten, und eine andere mit Kontra-Argumenten, warum nicht. Wenn Sie sich jetzt auf die Seite einer Liste schlagen, also zum Beispiel Sie fahren nach Frankreich, und dann geht dort irgendetwas schief, Sie haben einen kleinen Unfall, das Hotel entspricht nicht Ihren Vorstellungen, irgendetwas, dann wird Ihr Verstand selbstverständlich die andere Liste hervorholen und gleichsam seine eigene Entscheidung wieder in Frage stellen. Was wäre gewesen, wenn? Hätte ich nicht doch können, sollen, müssen, dürfen. Das heißt, hier finden Sie keinen Frieden, sondern eher mentale Selbstzerfleischung. Jede mental getroffene Entscheidung kann im Grunde auf ewig, ein Leben lang, wieder in Frage gestellt werden. Also dort finden wir den Überblick, aber keine Gewissheit und damit keine Entscheidung. Das heißt, der Verstand kann Ihnen Möglichkeiten zeigen. Aber die Entscheidung, welche davon Sie wählen, muss bei Ihnen emotional fallen. Und das heißt, sie muss reifen, Sie müssen sich Zeit lassen, und wenn Sie sicher sind, ich fühle mich mit einer Entscheidung wirklich wohl, dann können Sie gleichsam wählen aus der Menge der grundsätzlich vorhandenen Möglichkeiten. Das heißt, wir haben eine ganz klare Hierarchie. Zuerst kommt das Gefühl, und das heißt, Sie müssen langsam, bedächtig durchs Leben gehen, niemals schnell oder spontan entscheiden, sondern insbesondere natürlich bei wichtigen Dingen, so lange drüber schlafen, bis Sie zu einem eindeutigen Ergebnis kommen, sich wohlfühlen damit. Zweitens die sakrale Reaktion, die mit diesem Thema letztlich verbunden ist und im Alltag oft genug gleichsam die Position der inneren Autorität einnehmen muss, nämlich bei all jenen Fragen, wo Sie nicht sagen können, ich schlafe nochmal drüber. Und alles andere ist sozusagen hilfreich und begleitend, aber nicht in der Lage, wirklich Ihre Entscheidungen so zu treffen, dass Sie damit auf Dauer zufrieden sein werden. Das war die Grundlegung über die Zentren. Im nächsten Abschnitt beschäftigen wir uns mit dem Wichtigsten überhaupt, nämlich mit Typus und Strategie.